Stimm dich, der Detektor FM Podcast für gutes Singen und Sprechen. Präsentiert von Islamed Voice. Fürsorge für Hals und Stimme. Mehr Infos unter isla.de.
Hallo Eva.
Hallo Alex.
Hört ihr das? Wir haben wieder gute Qualität.
Hört sich's anders an? Ja, es fühlt sich auf jeden Fall sehr anders an. Wir sind endlich wieder im Studio.
Und starten unsere neue Folge mit dem Thema
Stimme und Psyche. Das ist mal wieder ein riesiges Thema, wo wir in der Vorbereitung gemerkt haben, könnte man auch 3 Stunden drüber reden. Wir müssen es irgendwie runterbrechen. Und deswegen haben wir uns überlegt, das hat natürlich mehrere Ebenen. Zum einen gibt es diese Ebene der Wirkung. Wie wirkt Stimme auf uns? Stimme kann manipulierend wirken, sie kann anziehend wirken. Ja. Über all das wollen wir auch noch irgendwann reden. Genau, politische Rhetorik, aber auch, sexuelle Anziehung. Was wird als attraktiv oder nicht attraktiv wahrgenommen? Diese Ebene der psychischen Wirkung quasi von Stimme wollen wir dieses Mal noch ausklammern und wollen eher auf den Aspekt gehen, psychische Gesundheit und Stimme bzw. stimmliche Gesundheit und Psyche, was eben sehr eng zusammenhängt. Und die Expertise dazu kommt vom Freiburger Institut für Musikermedizin. Da haben wir die 2 Leiter interviewt, Bernhard Richter und Claudia Spahn.
Genau. Und die beiden, die haben in Freiburg ja ein großes Institut einfach, in dem sie sehr eng verzahnt arbeiten. Also die Phoniatrie, das heißt die Stimmheilkunde, und die Psychotherapie sind dort sehr eng und auch durch die beiden Personen, beide sind die Leiterin und dadurch sehr eng verbunden.
Genau, dadurch können die das ganz gut quasi ganzheitlich betrachten, das Thema, und die Leute eben je nachdem, wo sie mehr Bedarf haben, dann einfach eine Tür weiter verweisen. Dazu später noch mehr.
Genau.
Und natürlich kann in dieser Folge auch Alex ganz viel aus seiner Berufserfahrung sprechen, denn Alex, für die, die es noch nicht wissen, ist ja Logopäde. Und in der Logopädie spielt die Psyche natürlich auch immer eine Rolle. Also natürlich ist es jetzt nicht vordergründig.
Wenn man zum Logopäden geht, ist es nicht das Erste, woran man denkt.
Genau. Ja. Die meisten denken wahrscheinlich erstmal so an Lispeln.
Und dann wird halt das Lispeln behandelt.
So. Genau.
Aber in der Stimmtherapie ist es natürlich immer noch ein bisschen komplexer. Das wisst ihr ja auch schon alle aus den vorherigen Folgen.
Genau. Und deswegen kannst du da uns heute auch immer mal ein bisschen eigene Einblicke in deine Erfahrungen geben. Und außerdem studierst du ja auch noch Psychologie, also du bist ja auch...
Ja, jetzt im Fernstudium, genau neben der Arbeit, mache ich das, genau weil beides so eng miteinander verwurzelt ist, dass ich mich einfach gern tiefer damit beschäftigen möchte. Und da muss ich auch nochmal sagen, also vieles, was wir jetzt besprechen, ist auch eher so eine Art Alltagspsychologie. Wir gehen jetzt nicht auf wissenschaftlich evaluierte Zahlen ein, machen hier keine Studienauswertung, sondern bei uns geht es einfach darum, Erfahrungen zu teilen und ein gewisses Wissen dazu zu bekommen, was man dann natürlich auch in Studien vertiefen kann und das natürlich auch auf Studien basiert am Ende.
Ja, voll. Und halt auch so ein Bewusstsein dafür, wie sehr das miteinander verzahnt ist.
Und wie eng das verzahnt ist, das fand ich schon besonders. Denn wenn wir von Persönlichkeit reden, dann reden wir auch von einer Person. Und das kommt von Persona und bedeutet durch Tönen oder laut erscheinen. Und diese Verbindung von Person und Psyche ist quasi wie wir ein das
Durchscheinen.
Ja, durch dieses, also Psyche bedeutet Leben, Geist, Hauch, also der Hauch, der durch einen durchscheint so ein bisschen. Das bedeutet Person, und das bedeutet, das ist unser Thema, nämlich dass immer ein Hauch von unserem Inneren, von unserem Geist irgendwie nach außen mitkommt.
Und Persönlichkeit ist natürlich jetzt ein Riesen... Also wir können jetzt keine ganzen Persönlichkeiten hier analysieren, das ist ja unglaublich komplex, aber was ja vielleicht ein bisschen greifbarer ist, sind eben einzelne Emotionen. Und die werden definitiv über die Stimme transportiert, darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Und deswegen hat Professor Dr. Bernhard Richter auch gesagt, genau deshalb machen wir ja zum Beispiel auch einen Podcast und schreiben hier nicht einen Fließtext online, um eben auch Emotionen transportieren zu können.
Wenn Sie mich jetzt zu einem Thema befragen und ich dazu bereit wäre, dann einen 10-seitigen Aufsatz zu schreiben, dann würden Sie die Information bekommen. Aber Sie wüssten nicht die Leidenschaft hinter dieser Information, die ich für die Stimme... Ja, das ist so. Das heißt, wenn Sie mich leidenschaftlich hören wollen und meine Botschaft, müssen Sie mich sprechen hören.
Ja, das bedeutet, wenn wir uns heute mit der Stimme und der Psyche beschäftigen, dann könnten wir pathetisch auch sagen, wir beschäftigen uns mit nichts anderem als einem kleinen Lebenshauch, den wir immer wieder zu anderen durchtönen lassen. Und das erinnert ja schon so ein bisschen an das, was wir in der Sprechstimmfolge gesagt hatten, ne? Also da gab es ja auch diese Ebenen von Schulz von Thun und da dann die Selbstoffenbarung,
Genau, wo wir was von uns selber preisgeben. Mhm. Wir wollen heute ja darauf schauen, inwieweit die Stimme gestört werden kann, wenn auch die Psyche verstimmt ist quasi und auch andersrum. Und weil wir da schon beim Begriff Stimmstörung dann ganz schnell landen, wollen wir den erstmal definieren. Herr Richter beschreibt das so.
Man kann immer von einer Stimmstörung sprechen, wenn der Betreffende selber sagt, er kommt mit seiner Stimme nicht mehr gut zurecht. Wenn Sie jetzt wenn Sie einen Marktschreier sich anschauen, der vielleicht eine raue Stimme hat, oder einen Rocksänger, der eine raue Stimme hat, der aber sagt, damit verdiene ich mein Geld und ich komme eigentlich gut zurecht, dann ist es keine Stimmstörung, sondern es ist vielleicht eine gestörte Stimme, die aber nicht unbedingt jetzt einen Einfluss auf dessen Sozialleben hat. Also immer, wenn der Patient sagt, ich komme eigentlich mit den Anforderungen, die ich im täglichen Alltag an meine Stimme habe, nicht mehr zurecht, dann beginnt der Bereich der Stimmstörung.
Ja, also eine Stimmstörung, was ist das? Wenn man das googeln würde, hätte man als kürzeste Antwort darauf, eine Stimmstörung ist eine Störung der Stimmgebung, die durch Funktionsstörungen oder durch Erkrankungen des Kehlkopfs entsteht.
Und diese Definition, die klingt aber jetzt erstmal noch total mechanisch.
Ja,
eher, ne?
Das ist eine da sehr mechanische.
Da höre ich noch gar nichts von Psyche in der Definition.
Nee, gar nicht, genau. Also doch, wenn man genauer hinguckt, denn die Funktionsstörung, da geht es darum, funktionell. Ja, man sagt dann also, wenn durch die Handhabung der Stimme etwas passiert. Und wodurch handhaben wir? Durch uns, unseren Körper, unsere Neuronen und am Ende durch unsere Psyche. Mhm. Und da steckt es dann wieder versteckt drin. Aber es ist wirklich eine sehr sachliche Information, die man da nur bekommt.
Genau, wir haben ja jetzt eben mit einer Expertin und einem Experten gesprochen von einem Institut, wo die sich ganz speziell auch auf psychische oder psychisch bedingte Stimmstörungen spezialisiert haben. Aber oft ist es natürlich eine Mischform, dass Stimmstörungen durch verschiedene Faktoren zustande kommen. Sie haben gesagt, so grob als Richtwert bei Ihnen ist es so, Sie sehen im Jahr ungefähr 30 bis 50 Fälle von Patienten, wo Sie sagen, da ist die Psyche wirklich der Hauptgrund. Gegenüber Hunderten von anderen Patienten, wo die Psyche mitspielt, aber jetzt nicht der ausschlaggebende Faktor ist für die Stimmstörung. Hm.
Also aus meiner Praxis kann ich sagen, dass die Psyche immer mit einspielt. Das ist mein Gefühl und das liegt auch vor allem daran, dass wir halt eine Funktion, also wir reden jetzt von funktionellen Stimmstörungen, die haben immer auch natürlich einen Anteil an Charakter, der dahinter steht. Und das will ich jetzt mal ganz kurz so ein bisschen festmachen, ja. Also man kann halt entweder zu viel Spannung oder zu wenig Spannung haben. Ja, und zu viel an Spannung bedeutet am Ende, ich krampfe die ganze Zeit, ja. Und dieses angestrengte Reden, dazu ein gutes Bild ist zum Beispiel eine überarbeitete, alleinerziehende Lehrerin, die den ganzen Tag arbeiten muss, sich quasi die ganze Zeit durch das Leben beißt. Mhm. Die hat einfach die ganze Zeit Druck und hat auch Stress, hat Last auf den Schultern. Das sind alles schon so Sprüche, die eigentlich schon zeigen, was passiert. Ja? Sie wird immer angespannter, immer mehr Tonus kommt hinzu. Und da zeigt sich auch schon, wenn man an diese Person denkt, kann man sich auch sehr gut vorstellen, dass auch psychisch da viel mit ihr los ist, dass es nicht nur rein körperlich ist, sondern auch also an den Emotionen was bestimmt. Auf der anderen Seite gibt es dann noch die, das ist der eine Pol, ja.
Dieses Überspannte.
Dieses Überspannte. Und das andere ist dieses vollkommen Unterspannte.
Ja, da kann ich mir jetzt zum Beispiel wirklich auch einige Leute vorstellen, die gerade in Zeiten von Corona vielleicht ins Homeoffice verbannt sind, das nicht freiwillig gewählt haben oder auch in Kurzarbeit sind und einfach wirklich jetzt vorübergehend arbeitslos oder weniger Arbeit haben und dann viel mehr zu Hause rumsitzen. Und da ist natürlich auch der Körper irgendwie unterspannt, ne? Wenn man in einer schlechten Haltung vielleicht auf dem Sofa ganz viel sitzt, nicht so viel rauskommt.
Also es wird jetzt nicht gleich jeder eine Stimmstörung dadurch bekommen, aber natürlich baut die Muskulatur ab und wenn man dann so in so einem lethargischen so die ganze Zeit redet, ja, dann wird das auf jeden Fall Auswirkungen haben. In der Praxis ist es meistens so, dass man Mischform hat, ja? Mhm. Vielleicht ist die Muskulatur irgendwo zu schwach und wird durch eine Überspannung anderer Muskulatur dann quasi kompensiert.
Und genau, du hast jetzt diese zwei Pole. Und ist es dann so, dass wenn jetzt ein Patient zu dir in die Praxis kommt, du quasi schon ziemlich schnell merkst, wenn die über die Türschwelle treten, mit was habe ich es hier gerade zu tun?
Naja, also wie kommt man überhaupt zu mir am Ende? Das ist so, dass der Arzt ja die Diagnose stellt. Das heißt, ist es jetzt eine hyperfunktionelle oder hypofunktionelle Störung? Das bestimmt ja der Arzt in der Diagnose. Und ich bekomme ja dann so ein Rezept und da steht drauf, Diagnose hyperfunktionelle Stimmstörung. Dann weiß ich schon mal so ungefähr, in welche Richtung das geht. Aber wenn man zum Logopäden das erste Mal kommt, hat man zuerst einen Erstbefund. Ja, das bedeutet, wir machen nochmal eine Anamnese und alle Punkte, das ist bei uns, also bei mir ist es ein ziemlicher Stapel, den man da abarbeitet, aber alle Punkte, die irgendwie tendenziell die Stimme betreffen, frage ich ab. Ja, alles drumherum, schon wie war es in früher Kindheit, gab es da irgendwas, alles Mögliche. Ich lasse die Leute dann oft einfach auch erzählen und versuche quasi dann schon mal eine Ursache zu finden. Ja, was ist der Lebenslauf, der stimmliche Lebenslauf meines Gegenübers, Erkrankungen, alles drumherum. Dann im zweiten Schritt in diesem Erstbefund höre ich mir die Stimme an. Ja, da gibt es ja dann diese typischen Parameter, die man vielleicht auch kennt. Ja, also atmet man hoch, atmet man dahin oder ist die Haltung falsch? Gibt es einen Stimmeinsatz, der irgendwie ungenau ist oder ist die Stimme rau behaucht? Ja, was fällt mir also selber auf? Das sind so die beiden Punkte, die im Erstbefund drin stehen. Ja, und jetzt in baldiger Zukunft wird wahrscheinlich noch was anderes hinzukommen, nämlich der Computer. Habe ich auch schon selber ausprobiert und das ist eine tolle Sache, denn dann kann man das Ganze auch in Zahlen festhalten. Ja, also man kann das Stimmlippenschwingungsverhalten einfach aufnehmen und messen und auch die Obertonreiche. Und wenn man das dann natürlich im Vergleich sieht, ja, also mal über so einen Therapieverlauf hinweg, kann man zum Beispiel sehen, oh, er hat deutlich an Obertönen hinzugewonnen, aber trotzdem ist noch da was. Also dann kann man das richtig an Zahlen auch festmachen, was bestimmt bald kommt, aber momentan sehr teuer ist und deshalb noch nicht der Standard.
Okay.
Genau. Und ja, das ist dann die Grundlage. Also quasi die Grundlage von dem, worauf wir arbeiten. Und darauf, auf diesen, ich habe dann die Ursachen alle gesehen oder weiß ungefähr, wohin es geht, darauf baue ich dann am Ende mein Behandlungskonzept auf.
Und ist es dann so, dass, wenn du diese ganzen Fragen stellst, gerade zur Biografie, das ähnelt ja wahrscheinlich schon auch ein bisschen einer Psychotherapie, oder? Oder wundern sich dann manche Patienten, dass du jetzt so viel solche persönlichen Dinge fragst?
Es gibt manche Fragen, wo dann schon mal kommt so, warum wollen Sie das denn wissen? Ich überlege gerade, welche das ist. Einmal kam es schon bei Beruf, da ist es ja ganz klar, ne, wegen Sprechberufen. Aber es gibt so Fragen, auch zum Beispiel zu Menstruation. Ne? Also wenn ich frage, ob die gestört ist, ob vielleicht schon Wechseljahre in Gange sind, ne, das hat man ja nicht so auf dem Schirm und dann kommst du zum Logopäden.
Was
erste
geht
Stunde.
Sie das denn an?
Natürlich ist das dann auch gleich mal so eine Frage, wo man sich nicht beim Kennenlernen eigentlich drauf versteift. Ja. Aber es ist wichtig, es hat hormonelle Stimmstörungen. Und aber solche Fragen, ich kann es immer begründen und ich weiß, warum jede Frage drin ist. Aber natürlich, wenn man dann den Kontext nicht kennt.
Kann mal ungewohnt sein.
Ja, kann es wirklich mal lustig auch sein, ja. Genau. Ja, und aber wenn ich dann alles so ein bisschen habe für mich, dann baue ich quasi das Therapiekonzept darauf auf. Das bedeutet, ich gucke, wie ist die Wahrnehmung? Wie wird die verbessert? Und es gibt ganz viele Methodiken und Übungen quasi. Und meine Aufgabe ist dann im Prinzip, die Übungen alle zu kennen, den Patienten zu kennen und wie so ein Filter quasi aus dem Überangebot, was da ist, zu schauen, was hilft individuell meinem Patienten in der Stimmtherapie? Welche Methode gibt ihm einen Zugang? Das ist ganz wichtig. Also es gibt ganzheitlich, ja, dass man den ganzen Körper mitnimmt und Übungen und so weiter. Dann gibt es auch sehr funktionelle Übungen, wo man viel einzelne Töne singt oder zum Beispiel Atemtherapie. Das muss man dann als Therapeut entscheiden und trägt quasi da schon die Verantwortung dafür. Jetzt ist es aber so, und das möchte ich mal an einem Beispiel festmachen. Wir stellen uns einfach mal vor, wir haben jetzt so einen introvertierten, sehr kleinlaut wirkenden Anwalt, der jetzt bei mir in der Therapie ist. So, dann kann ich, und er hat immer das Problem vielleicht, dass im Gerichtssaal kann er nicht richtig reden, er ist immer heiser, wenn er aus dem Gericht rauskommt. Dann sehe ich da schon vielleicht mehrere Möglichkeiten, aber natürlich wird er sich mir nicht gleich öffnen. Wer sagt denn, ja, ich bin übrigens eher kleinlaut und eher introvertiert und habe Angst davor, in großen Gruppen zu sprechen.
Ja, da muss man erstmal hinvordringen zu dieser Information.
Genau, da dringt man hinvor und muss das immer mit auf dem Schirm haben. Das heißt, ich bin kein Psychologe, aber natürlich, wenn ich ihm jetzt nur die Stimmtechnik beibringe, nur die Stimmtechnik alleine, ja, dann kann er laut reden, aber dann wird er trotzdem noch die Anspannung haben, wenn er da im Gerichtssaal steht. Und dieser Transfer, ne, was im Therapiezimmer vielleicht gut klappt, klappt noch lange nicht in der Realität.
In der Alltagssituation.
Ja, das muss ich beachten und da gehe ich dann natürlich auch in eine Richtung vor, dass wir schon überlegen, was sind denn das für Gefühle? Wie kriegen wir die erstmal wahrgenommen? Ja, wie fühlt es sich an? Kann er das vielleicht auch selber wieder herstellen? Ja, also dieses Gefühl, ich bin jetzt im Gerichtssaal, dann gehen wir manchmal in einen größeren Raum zum Beispiel und versuchen, den dann zu bescheiden oder
das dass zu er konkret simulieren, was die mitbringt. Situation.
Mhm. Ja, genau. Und dadurch diesen Transfer zu bekommen, das machen wir schon und das geht ja schon sehr in diese Richtung.
Dass so wir, Verhaltenstherapie irgendwie, danach klingt das, ja.
Ja, aber damit es halt wirklich klappen kann, ist es auch wichtig. Das heißt, ich habe das auch auf dem Schirm, aber. Es nimmt bei mir natürlich mehr, also der Anspruch bei mir liegt natürlich in der Stimmverbesserung, ja, in der Stimmtechnik, die aber nur erfolgreich sein kann, wenn ich auch beachte, in welcher Lebensrealität derjenige steht.
Mhm. Ja. Verstehe. Genau.
Also was ja auch noch ganz entscheidend ist, warum Leute mir vertrauen oder warum, also das liegt vor allem auch daran natürlich, dass wir auch eine Schweigepflicht haben. Darum nehme ich ja jetzt hier auch dieses konstruierte Beispiel, ja, und das passt zu keinem meiner Patienten. Und dadurch kann ich quasi, also bekomme ich natürlich einen Vertrauensvorschuss und darf den auch einfach nicht ausnutzen. Ich darf, also das Vertrauen gibt mir dann irgendwo überhaupt erst die Möglichkeit, als Therapeut wirken zu können.
Und du bist da ja eben ja wirklich sehr nah dran an den Menschen, gehst irgendwie schon so ein intimes Verhältnis mit denen ein quasi, also professionell, aber du musst ja gleichzeitig auch wirklich hinkriegen, dass sie sich öffnen. Wie kriegst du das hin? Also gerade bei Leuten, die vielleicht eher ein bisschen pragmatischer drauf sind, wie kriegst du die dazu, mit dir über emotionale, persönliche Dinge zu reden?
Ja, da kann man jetzt an so Naturwissenschaftler denken, die gibt's ja auch, die haben auch manchmal Stimmstörungen. Ich mache so, also es gibt eine Sachebene, ja, das, was ich quasi fachlich vermitteln möchte, und die Beziehungsebene. Und am Anfang sage ich das dann erstmal auch auf der Weise. Also ich kann das genauso gut ganz physikalisch erklären alles. Dann mache ich das zuerst.
Also und holst du sie erstmal auf der Sachebene ab,
wenn sie eher sachlich sind. Genau, ich hole sie dort ab, wo sie auch stehen, wo ich denke, dass ich sie auch erreichen kann. Und dann, was mir wichtig ist, ist, dass ich authentisch, erwartbar und nachvollziehbar bleibe. Das heißt, ja, also ich hatte letztens mit einem Kumpel gesprochen und der meinte, dass ich hier in unserer Podcast-Situation genauso bin wie sonst auch.
Im echten Leben.
Ja, und das fand ich so cool, weil
so soll es sein.
Das war mir auch irgendwie sehr wichtig, weil man fühlt sich natürlich dann schon erstmal so ein bisschen unter Druck oder so, hat eine andere Situation vor sich. Und dann ist es schön zu hören, dass man gleich rüberkommt, dass man sich nicht verstellt am Ende. Und das versuche ich auch da, ja. Also ich versuche quasi, ich bin ich, so wie ich bin. Und umso mehr ich das bin, ja, also umso mehr ich auch sage, das ist mein Fehler, so, keine Ahnung. Umso mehr Mut hat der andere, das genauso zu machen.
Und auch Fehler zu machen oder Schwäche zu zeigen, ja.
Also wenn ich da ankomme und sage, ja, ich singe hier im Gewandhauschor und mache das und das und das und stehe da vor ihm als perfekter Mensch, so, ja, dieses Überhebliche, dann wird mein Gegenüber halt vollkommen eingeschüchtert da sitzen und sagen, oh Gott, oh Gott, hier kann ich hin, der hört ja alles, so. Das ist dann vielleicht die Angst, die da ist. Also das heißt, allgemein hilft es einfach, wenn man empathisch und authentisch ist und ja, dem anderen auch einfach wertneutral, dass man, ich meine, manchmal hat man vielleicht einen Wert dazu, das muss nicht immer alles zusammenpassen, passt meistens nicht, ja, dann, keine Ahnung, hat er halt eine andere Meinung dazu, aber dann begleite ich ihn halt, ja, dann sagt er halt, ich möchte die Stimmstörung so behalten, ich bin zufrieden, aber ich möchte das und das ändern, so, ne, dann muss ich halt überlegen, okay, wie kriegen wir das jetzt so hin, wie er das möchte, weil es ist ja sein Leben und ich bin ja nur, das ist im Prinzip dann eine Dienstleistung, die ich da vollbringe, dass ich sage, gut, so, dass du dich nicht mehr gestört fühlst.
Ja, das hat ja auch Herr Richter eingangs gesagt, dass eben die Stimmstörung eigentlich erst dann eine ist, wenn derjenige sagt, ich bin da gestört und beeinträchtigt.
Ja.
Wenn ich mich damit aber wohlfühle und damit klarkomme, dann bitte.
Da gibt es viele Beispiele, wo das wirklich in Ordnung ist.
Auf jeden Fall.
Genau.
Okay, das heißt, du kannst natürlich schon echt unglaublich viel bewirken mit diesen ganzen Mitteln, die du an der Hand hast und mit den verschiedenen Therapieformen, aber irgendwo sind deiner Arbeit natürlich auch Grenzen gesetzt, weil du bist eben kein Psychotherapeut und da gibt es dann ja eben andere Zuständigkeiten, Leute, die genau das studiert haben und darauf ausgebildet wurden. Wie kommt denn dann dieser Punkt, dass man sagt, ich überweise jetzt auch, hier endet irgendwie meine Zuständigkeit?
Naja, überweisen, das kann ich ja nicht, ne? Sondern ich schreibe halt einen Bericht und ich spreche das auch mit dem Patienten ab. Also das heißt, da herrscht dann auch ein gewisser Konsens, dass ich sage, ich kann da jetzt nichts tun. Das liegt so im Argen, ja, oder es wird einfach nicht besser. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Und wenn wir auf der Ebene sind, ja, dann ist es meistens auch kein, also dann ist es gar nicht mehr so schwierig am Ende, ja. Dann ist es nämlich meistens so, dass der Patient und ich schon auf einer guten Ebene reden können. Und wenn ich dann sage, ich kann ihnen da nicht helfen, aber es gibt bestimmt gute Strukturen, die ich nicht kenne.
Dann vertrauen die dir da auch.
Dann vertrauen die mir und ich schreibe das in den Arztbrief so rein und sage das dann auch ganz offen. Also ich denke, wenn man es tabuisiert, wenn man dann sagt, ja, ich schreibe das jetzt irgendwie heimlich da rein, damit der Arzt da seinen Code kennt oder so, dann ist ja genau das, was der Patient denkt, dass er da irgendwie
er die Kontrolle auch verliert,
ja,
was jetzt mit ihm geschieht.
Genau, nein, so läuft das gar nicht. Sondern es läuft so, dass man, wenn man das Gefühl hat, dann muss man natürlich schon gucken, wann passt es. Ja? Aber im Endeffekt sage ich das dann so, wie ich das denke. Und das entscheidet dann trotzdem der Patient. Ja? Also der Arzt sagt dann, gut, das sieht jetzt der Logopäde so, vielleicht sehe ich das trotzdem noch anders, geht auch. Ne? Aber vielleicht sagt er auch, gut, das ist vielleicht mal eine Möglichkeit. Also in der Praxis ist das so. Genau, und da ziehe ich auch eine klare Linie zwischen meiner Arbeit und der von einem Psychiater oder Psychotherapeut. Also wir arbeiten eng vernetzt, es ist so ein Grenzgebiet, aber im Endeffekt versuche ich schon die Grenze, also wenn ich merke, ich komme nicht weiter, dann muss ich da auch, das hat auch was mit meiner Verantwortung dann zu tun, das einzusehen,
das abzugeben.
Und abzugeben an bessere Stellen.
Ja, und im Freiburger Institut für Musikermedizin ist dieser Weg ja ganz kurz, eben wie wir schon angedeutet haben, wirklich nur quasi einmal eine Tür weiterschicken. Wir haben schon den Phoniater Bernhard Richter gehört und seine Kollegin und Mitinstitutsleiterin Professor Dr. Claudia Spahn, an die wird dann quasi weitergeleitet.
Die Überweisung ist sehr einfach, weil ich bin ja gleichzeitig als Kollegin Ärztin für psychosomatische Medizin. Das heißt, die Überweisung geht erstmal, also die ist sozusagen nicht notwendig. Das heißt, die ist innerhalb des Instituts. Und da ist es sehr lustig, weil, das würde ich jetzt gerne sagen, das ist ein super Einstieg, weil es wird ja oft dann drüber gesprochen, und dann muss man zum Psycho und dann gibt es dann die Hürden und so. Und dann ist es manchmal so, das sage ich jetzt nicht, also wir übergeben natürlich, wir sprechen kurz vorher da schon drüber, aber manchmal weiß ich auch tatsächlich extra jetzt nicht jede Einzelheit. Und dann kommen die Patienten, der Patient bei mir im Zimmer und dann eröffne ich ganz oft das Gespräch damit, dass ich sage, okay, wir beide sollen jetzt miteinander sprechen, worum geht's denn jetzt eigentlich? Das ist wirklich, habe ich jetzt so rausgefunden über die Jahre, eigentlich ein echt guter Einstieg, weil erstens ist es wirklich sehr, es hat was ein bisschen Lustiges, also mit allem Respekt. Die Patienten haben sofort das Gefühl, man durchschaut sie jetzt nicht oder so, sondern gleichzeitig werden sie selbst in die Situation gebracht, dass sie auch sagen, was eigentlich los, wie kommt jetzt eigentlich diese Idee zustande. Und das entspannt ungeheuer die Situation. Also es ist eine lustige Eröffnungsformel.
Und dann ist es schon quasi so, wie man sich auch eine Psychotherapie vorstellt, dass man ins Gespräch kommt und da vielleicht Probleme, belastende Situationen auch noch aufgedeckt werden. Das beschreibt Claudia Spahn so.
Ich mache jetzt mal ein Beispiel, ganz anonym. Dann gibt es manchmal Menschen, die sind beruflich in einer schwierigen Situation aktuell und überlegen sich, ist das jetzt gut für meine weitere Entwicklung, ja oder nein? Und entwickeln darunter dann auch psychische Symptome. Dann kann es passieren, dass dieser Patient sozusagen auf ein psychisches Symptom festgelegt wird. Also er ist dann irgendwas, depressiv oder hat eine Angststörung oder sonst was. Ist dann aber wichtig, herauszufinden, was ist eigentlich da los. Und das ist immer wieder passiert, dass wenn dann man diese Dinge total einfach ernst nimmt und aufnimmt, dass sich dann so eine Lebenskrise löst und die Symptomatik wirklich sich auflöst. Also einfach weggeht, also einfach gar nicht mehr da ist. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man Patienten nicht festlegt auf psychische Störungen. Also ich finde es sehr wichtig, dass man auch das Leben als Prozess begreift. Es gibt psychische Krisen, es gibt alle möglichen Krisen. Und da ist einfach die Frage, wie schwerwiegend sind die in dem Moment? Und da kann aber auch manchmal so eine Krisenintervention von ein paar Gesprächen ausreichen. Wenn das natürlich sehr, sehr tiefgehende Dinge, die so auch in der Struktur, in der Biografie sehr verhaftet sind und so richtig eingebaut sind quasi, dann klar, dann braucht man auch längere Behandlungen.
Ja, das sollte doch Mut geben. Also eine Störung, ein Problem, mit welchem man derzeit vielleicht nicht umgehen kann, anzugehen und auch Hilfe zu suchen. Da passiert nichts Schlimmes und zumindest für mich kann ich da sprechen. Es ist eine Begleitung. Ja, also man arbeitet zusammen und man bringt dieses Problem vielleicht auch endlich mal auf eine Ebene, wo es realistisch ist. Ja, es ist dann keine diffuse Angst mehr, sondern irgendwie.
Es wird dann kontrollierbar oder überschaubar auch vielleicht.
Ja, und gerade auch bei der Stimme, wenn man immer so, ich habe vielleicht ein bisschen Halsschmerzen immer nach der Chorprobe. Ja, gerade so im Sängerbereich ist es auch so. Es ist doch kein Problem, das mal dem Arzt zu sagen und vielleicht mal eine Logopädie zu machen, wenn man dieses Problem hat und dann das mal zu offenbaren und vielleicht nochmal einen anderen Zugang dazu zu finden und sich nicht so sehr in seinen Gedanken auch zu versteifen am Ende.
Mhm. Ja, total. Wir haben natürlich auch diese Folge wieder eine Übung für euch und wir haben dieses Mal Claudia Spahn gefragt, ob sie nicht vielleicht selber was anleiten möchte. Und natürlich ist es jetzt teilweise ein bisschen diffus und abstrakt, worüber wir geredet haben, hat unglaublich viele Schichten, dieses Thema Psyche. Aber gerade weil sie ja auch so einen ganz ganzheitlichen Ansatz eigentlich hat, haben wir sie darum gebeten, dass sie auch in der Richtung vielleicht uns eine Übung mit an die Hand gibt, wo man auf diese ganze Linie quasi mal eingehen kann. Und sie hat da eine Übung vorgeschlagen, wo sie sagt, sie nennt das Mittelachse, die jeder von uns mal bei sich selber spüren kann. Und genau, das leitet sie jetzt selber an.
Eigentlich so ein ganz guter psychosomatischer Ansatz, weil man da den Körper und die Seele und alles sozusagen auf ein Zentrum fokussieren kann. Also, das geht so, man kann sich einfach mal hinstellen, aufrecht die Arme rechts und links hängen lassen und sich dann vorstellen, dass aus dem Scheitelpunkt des Kopfes ein Teleskop nach oben in den Himmel wächst und gleichzeitig die beiden Füße in den Boden wurzeln. Und zwischen diesen Punkten der Verwurzelung und der Kontakt mit dem Himmel ist man sozusagen aufgespannt. Und kann sich jetzt vorstellen, wie durch den Körper, und zwar vom Scheitelpunkt durch das Becken hindurch, also etwa in der Mitte des Körpers, bis hinunter zwischen die beiden Füße die gedachte Achse in unserem Körper verläuft. Und das ist eigentlich unser physikalisches und psychologisches Zentrum. Und dann ist es wichtig, einfach zu beobachten, wenn man sich das vorstellt, was ergeben sich für kleine, mini kleine Änderungen vielleicht? Was tut sich da im Bereich des Beckens? Werden die Knie vielleicht entriegelt und lockerer? Das wäre gut. Richtet sich dann etwas im Bereich der Brustwirbelsäule auf? Gehen die Schultern ganz natürlich einfach, senken die sich und der Kopf kann auch ganz leicht werden, wie ein Ballon, der dann auf der Halswirbelsäule galonisiert wird. Und genau, das wäre was man zwischendurch mal ganz still für sich machen kann.
Ja, genau. Also man kommt dadurch einfach mal zur Ruhe. Und das ist genau das, was wir davor auch so schnell besprochen haben, sich Zeit nehmen. Einfach mal sich locker lassen und sich wahrnehmen, was brauche ich gerade, auch wenn man gerade in einer sehr offensiven Situation ist.
Ja, und das können dann eben körperliche Dinge sein, die einem auffallen. Meine Schultern sind verspannt oder irgendwie tut meine Hüfte weh. Ja. Oder es ist vielleicht eher was Psychisches, was hochploppt, so dann in diesem mini kleinen Moment zu merken, ich bin ganz schön gestresst heute oder ich bin grüblerisch besorgt.
Oder ich habe Hunger.
Auch also. vielleicht auch sowas Simples, ja. Und auch das ist total wichtig und will wahrgenommen sein. Ja. Absolut, genau.
Genau, dass man nicht nur immer auf dieser Kampf- und Fluchtebene ist, sondern auch mal auf dieser, ich brauche mal meine Ruhe.
Wie geht's mir eigentlich?
Und das fällt mir auch schwer. Durch so eine Übung kommt man da in die richtige Richtung. Also was ist eigentlich das Fazit von der heutigen Folge? Auf der einen Seite ganz wichtig ist, dass die Stimme eine Offenbarung beinhaltet. Ganz klar, auch in ganz vielen Sätzen, irgendwas stimmt nicht. Diese ganzen Sätze, die zeigen uns allen schon auf.
Da dringt was durch.
Da dringt was durch, genau. Person, ne?
Klingt mit, genau, klingt durch.
Die Person
durch.
Der Psyche. Das klingt durch. Und Das ist das eine, was wichtig ist zu wissen, was man wahrnehmen kann. Und wenn man auch sich selber reflektiert, kann man dann auch vielleicht sagen, vielleicht liegt es auch mal an sowas. Das geht mir auch so, das geht jedem mal so. Ne? Dass man vielleicht auch durch solche Probleme einfach einen Frosch im Hals hat. Kennt man auch. Die zweite wichtige Sache ist genau diese Entspannung. Ja, dass man sich selber auch mal einfach akzeptiert und auch merkt, dass es Leute gibt, die für einen da sind, die einem helfen wollen und wo es kein Problem ist, wenn man einfach mal dahin geht und sich von denen vielleicht mal einen Rat abholt und sich da auch ein bisschen zur Ruhe setzt.
Ja, und was mir jetzt gerade noch einfällt, auch aus dem Interview mit Herrn Richter, er hat auch gesagt am Ende, als Tipp, was er einem mit auf den Weg geben würde, wäre so, die Stimme ist auch sehr belastbar und man muss auch nicht gleich Panik haben, nur wenn man mal an einem Tag heiser ist oder auch ich, wenn ich einen Podcast produziere und einmal denke, boah, bei der Produktion, da klang ich aber irgendwie mies, da bin ich unzufrieden, wie meine Stimme klingt, dann eben dieses Eingestehen, ja, vielleicht hatte ich an dem Tag eine schlechte Stimmung, war in schlechter Tagesform, mir ging es nicht gut, aber das heißt ja nicht gleich, ich habe ein generelles Problem, sondern vielleicht war es wirklich nur an dem Tag meine Verfassung und da irgendwie auch sich so ein bisschen zu entspannen, manchmal ist es halb so wild, vielleicht war man wirklich an dem Tag mal mit dem falschen Bein einfach aufgestanden.
Ja, klar, Tagesform. Genau. Immer. Ja, also das, genau, das ist, das bringt, glaube ich, ganz viel Entspannung, das stimmt.
Gerade Leute, die eben mit der Stimme arbeiten, sei es jetzt beim Radio oder Sängerinnen und Sänger, die natürlich immer gleich eine totale Panik schieben, wenn irgendwas Kleines.
Es hängt halt auch eine Existenz daran an. Und das ist ja auch schon bei uns so. Also dadurch sind wir da auch nicht ganz so verschont am Ende. Ja, das führt wieder weit rein, aber am Ende ist es so, dass natürlich umso mehr man seiner Stimme widmet, umso essentieller wird sie ja für einen.
Und man wird empfindlicher, ne? Nimmt jede Kleinigkeit wahr. Ja. Genau, aber davon war von Herrn Richter echt so das Credo, die Stimme macht auch ganz schön viel mit.
Und sie ist ein Schutzorgan.
Ja, das wäre ja doof. Die ist wenn schon sehr belastbar und genau, da kann man schon einiges mitmachen. und wir sind ja jetzt in dieser Folge sehr in Richtung Stimmstörungen gewandert und leiten damit eigentlich auch schon über oder knüpfen da wieder an in unserer nächsten Folge.
Genau, da werden wir dann ein Interview mit dem Herrn Professor Hess von der Deutschen Stimmklinik in Hamburg haben und da ganz tief auf die Stimmstörung eingehen. Also nicht nur auf die psychische Seite, sondern auch, was sonst alles an einer Stimmstörung dranhängt.
Auch so ein paar Sachen, die du schon oft gesagt hast, wie behauchte Stimme, heisere Stimme, was einem im Alltag oft begegnet. Woher kommt das?
Genau.
Was macht man damit?
Wie wirkt das alles zusammen? Und da hat er sich sehr beschäftigt und die Stimmklinik hat da einen sehr guten Ruf. Und ich bin gespannt, wie unser Interview wird. Das kommt nämlich demnächst.
Genau, das ist dann die Folge, die in einem Monat erscheinen wird. Wir sagen erstmal danke für heute, fürs Zuhören. Freut uns sehr, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr diesen Podcast noch nicht längst abonniert habt, dann tut das jetzt noch, wo auch immer ihr ihn hört.
Ja, und wenn ihr noch uns schreiben möchtet, dann könnt ihr das tun über stimme@detektor.fm. Und vielleicht habt ihr ja wieder ein paar Fragen für uns, die wir dann dem Herrn Professor Hess auch stellen können.
Genau, also da gerne nicht zögerlich, mailt uns und ja, wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
Tschüss.
Bis dann.
Stimm dich, der Detektor FM Podcast für gutes Singen und Sprechen. Präsentiert von Islamed Voice. Fürsorge für Hals und Stimme. Mehr Infos unter isla.de.